Wir haben jetzt sehr, sehr lange, und das ist auch gut so, ich kritisiere das gar nicht, weil das sehr wesentlich ist, über unsere Erfahrung mit Gott geredet. Aber Erfahrung ist viel, aber es ist eben nicht alles. Und dieser Teil Erfahrung, denke ich, ist bei uns ziemlich gut entwickelt. Was nicht so gut entwickelt ist, ist dieser Teil Wissen, dass wir verstehen, was Gott will. Und das ist ein Problem. Wir bedauern, und ich gehe davon aus, dass es ehrlich gemeint ist, bedauern, dass viele Menschen einfach von Gott nichts wissen wollen. Aber die schlichte Wahrheit ist, dass wir Christen eigentlich das größte Hindernis für die Menschen sind. Denn das, was die Menschen sehen von uns, ist, aha, das sind Leute, die haben Erfahrung mit Gott, aber wenn man vernünftig nachdenkt, könnte man nicht auf die Idee kommen, dass es einen Gott gibt. Die merken das, dass dieser andere Teil, nämlich verstehen, wer Gott ist und was er will und was er uns zu sagen hat, dass das völlig unterentwickelt ist. Und deshalb versuche ich es, auch wenn es für mich mühsam ist und für euch mühsam ist, versuche ich, euch das Wort Gottes näher zu bringen. Wir wollten es diesmal wieder so machen, dass die Predigt aufgenommen wird. Ihr könnt sie also nochmal hören, wenn ihr denn wollt. Die Folien, die ich für heute habe, die werdet ihr auch als PDF-Datei sehen, so als Erinnerung. Und wirklich, ich weiß, dass es mühsam ist, aber was wollen wir sonst machen? Die Menschen verstehen uns nicht mehr. Wir haben verlernt, mit den Menschen zu kommunizieren. Wir erreichen nur die, die irgendwie gefühlsmäßig sich auf Gott einlassen. Und das ist eben nur ein Teil der Menschen. Menschen sind verschieden. Und da, wo es ums Denken geht, denken die weitaus meisten Menschen, da ist Christentum nur blödes Zeug. Und das ist nicht das Problem der Menschen draußen, das ist unseres. Wir müssen wieder verstehen, was Gott will. Und darum soll es gehen. Und deshalb möchte ich mit euch in diesem Jahr den Römerbrief lesen. Der Römerbrief hat im Neuen Testament eine Sonderstellung. Das ist eigentlich das einzige Lehrbuch. Sonst sind das immer Gelegenheitsschriften. Also irgendwo in der Gemeinde gab es Probleme, Paulus schreibt einen Brief. Oder diese vier Evangelien wird einfach aufgeschrieben, was die Apostel als Predigt so den Leuten über Jesus erzählt haben. Aber im Römerbrief versucht der Paulus mal grundsätzlich und intensiv zu erklären, wie das denn jetzt so ist mit diesem Christentum. Und er versucht es der Gemeinde in Rom zu erklären, die war multikulturell. Also da gab es die ganz verschiedensten Leute auf eine Art und Weise, die die Menschen damals wahrscheinlich genauso schwer verstanden haben wie wir heute. Das ist nicht so, dass das damals einfacher war. Ich habe angefangen das letzte Mal mit Römer 1 und was uns aufgefallen ist, oder zumindest mir, dass da ein ganz relativ langer Abschnitt über die Homosexualität drin ist. Und diesen Abschnitt wollte ich mal heute mit uns lesen und ein paar Gedanken dazu machen. Weil das ist ja auch so ein Thema, da haben wir Christen offensichtlich ja keine Antworten drauf. Wie ist das mit der Homosexualität? Und den Zugang, den wir oft haben, der macht uns auch noch unglaubwürdiger. Und deshalb einfach mal die Frage, was schreibt Paulus dazu und was, denke ich, können wir daraus lernen? Also, das Kern des Römerbriefes ist eigentlich, wie ist Rettung möglich? Das ist schon eine ganz andere Frage, wie die Frage, die Menschen heute stellen. Auf die Idee, dass Rettung nötig ist, kommen sie gar nicht. Obwohl es eigentlich nicht schwer zu begreifen ist. Wir haben über die politische Lage, über was weiß ich was geredet. Da gibt es eine Menge schwierige Kisten. Also Rettung ist notwendig. Und das, was der Paulus zu sagen hat, Rettung ist nötig und möglich. Es gibt eine Rettung. Aber um Rettung zu verstehen, müssen wir auch wissen, wieso das Kind in den Brunnen gefallen ist. Woher kommen all die Schwierigkeiten? Die kleinen in unserem persönlichen Leben, unsere gesundheitlichen Beeinträchtigungen, aber auch die politischen Einträge. Woher kommt das alles? Und da gibt es eben umfassende Aussagen zur Homosexualität. Man hat das Gefühl, das passt so gar nicht so richtig da rein. Und die sollten wir uns mal genauer ansehen. Was verblüffend ist für Leute, die wir doch eigentlich sein wollen, die Bibel kennen. Wir denken, in der Bibel steht ganz im Neuen Testament, die meisten vermuten, dass über Homosexualität ganz viel drin steht. Es stimmt nur nicht. Es gibt noch 3 andere Stellen, wo sowas erwähnt wird. Aber die will ich gar nicht näher betrachten. Einfach, da geht's. Das sind sogenannte Lasterkataloge. Also da wird aufgezählt, was es alles Schlechtes gibt. Und schwerpunktmäßig geht's in denen auch mehr um sexuellen Missbrauch und um Prostitution. Also gar nicht um Homosexualität, so wie wir sie heute oft erleben. Diese Römer-Aussage ist die einzige im Neuen Testament, wo es umfassend um Homosexualität geht. Und deshalb können wir uns oder müssen uns Gedanken machen, was steht da? Das ist, denke ich, das, was wir neu lernen müssen, einfach mal nüchtern zu fragen, nicht was bedeutet das, was müssen wir machen, was muss ich befürchten, sondern einfach, was steht da? Das haben wir verlernt. Wir müssen wahrnehmen, was da steht. Was das bedeutet, ist dann die nächste Frage. Aber zunächst geht es mal darum, wahrzunehmen, was da steht. Ich will es mal vorlesen, es ist ein längerer Text. Ich lese ihn trotzdem mal. Also da heißt es, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich, sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An der Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des unvergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsichtlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigen. Den Natürlichen mit dem Unnatürlichen steht da, da fehlt ein Stück in meinem Text, und genauso machen es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie vom wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Bis dahin, und dann fährt Paulus fort mit einem ganz langen Lasterkatalog. Ihr könnt ihn da nachlesen, ich will das jetzt im Einzelnen nicht vorlesen. Da ist so ziemlich alles drin, was menschlich falsch sein kann. Und ich habe mich mal gefragt, warum macht Paulus das? Also auf der einen Seite als die Folge des Verhaltens der Menschen Homosexualität und auf der anderen Seite ganz viele schreckliche Dinge. Ich denke, er wollte deutlich machen, dass Homosexualität doch was etwas anderes ist wie all die anderen schrecklichen Dinge. Und was das ist, das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen. Und wir müssen uns wahrmachen, was da steht, was Paulus behauptet. Ursache der Sexualität ist, Gott, die Menschen wollten nicht und die Menschen wollen nicht nach Gott fragen und deshalb entehren sie sich gegenseitig, indem sie Dinge tun, bei denen sie sich zum Schluss selbst nicht wohlfühlen. Um es mal in einem ganz einfachen Satz zu sagen, die Menschen werden doof, weil sie sich doof stellen. Die Menschen sagen, es gibt doch keinen Gott, ich kann ihn nicht sehen. Und diese Dummheit führt dazu, dass sie dumm sind. So einfach sind die Dinge. Und dann geht im Grunde alles schief. Dann verliert der Mensch jeden Rahmen dessen, was gut und für ihn nützlich ist. Natürlich kann ich das, was eigentlich, und wenn man sich so manches ankommt, ist es ja wirklich grotesk, kann ich manches als grotesk erkennen von außen. Aber die Menschen sehen dich nicht. Die Menschen verstricken sich immer mehr darin. Und jetzt meine Frage an uns. Welchen Stellenwert hat diese Analyse? Ist das das, was Gott uns zu sagen hat? Und dann wäre es Offenbarung Gottes? Oder ist es einfach die zeitlich gebundene persönliche Meinung von Paulus? Das ist die entscheidende Frage, die wir alle uns stellen müssen und der wir uns stellen müssen. Sonst bleiben wir doof, um es mal ganz platt auszudrücken. Ist das Wort Gottes oder ist das die Idee von Paulus? Wenn es die Idee von Paulus ist, dann können wir darüber diskutieren und tun und machen. Aber wenn es das, was Gott zu sagen hat, ist, dann sollten wir uns das wirklich genau ansehen. Natürlich wäre das die Frage, vielleicht ist es ja nicht nur Offenbarung, sondern Paulus hat sich die damalige Zeit angeguckt und ist zu diesem Schluss gekommen und der Heilige Geist hat ihm auf die Sprünge geholfen. Und wenn ich mir heute das so angucke, könntest du auf die gleiche Idee kommen. Das, was Mann und Frau ist, verliert immer mehr seine Grenzen. Jeder definiert sich als was anders. Und im Augenblick ist ja im Gespräch so eine Personenstandsgesetz, dass ich also aufs Amt gehen kann, sagen, wisst ihr was, Leute, in Zukunft möchte ich eine Frau sein. Wenn das von außen bekügeln könntest, dann ist das lächerlich. Das ist einfach blöd. Das kann man nicht anders sagen. Und es nützt auch nicht, wenn wir da irgendwie intellektuell drumherum reden. Wir haben jeden Maßstab verloren. Natürlich werden wir jetzt sagen, aber die Psychologie und die Soziologie und was weiß ich alles. Aber auch das ist Bauernfängerei. Nämlich die moderne Sicht auf Wissenschaft geht davon aus, dass es gar keinen Gott gibt. Klar, wenn ich sage, es gibt keinen Gott und ihn dann suche, kann ich ihn nicht finden. Ist ja logisch. Aber wenn ich ihn mitdenke, dann bekommt diese ganze gesellschaftliche Entwicklung, die es heute so gibt, bekommt plötzlich einen Zusammenhang. Ich weiß, dass das eine Glaubensentscheidung ist. Und ich weiß auch, dass wir zu dieser Glaubensentscheidung fähig sind. Es gibt einen Gott. Warum? Weil wir ihn erfahren haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Erfahrung an Menschen außerhalb der christlichen Kreise weitergeben. Ich habe Gott erfahren. Das weiß ich ja nicht, weil ich so schlau bin alles. Und ich glaube auch nicht, dass die Bibel die Wahrheit ist, weil ich so schlau bin. Sondern weil ich Gott erfahren habe und mit Verblüffung festgestellt, da stehen ja Dinge drin, die stimmen. Und deshalb nehme ich auch die Dinge als wahr an, die ich nicht überprüfen kann, auch nicht wissenschaftlich. Also, ich kann nur dazu Mut machen, wirklich zu dieser naiven, also diesem kindlichen Lesen der Bibel zurückzukehren. Die Bibel ist das, was Gott uns zu sagen hat, und von dem her können wir die Welt, unser Leben und unsere Erfahrung verstehen. Also, und das wollen wir jetzt in Bezug auf die Homosexualität mal einfach tun. Und dann müssen wir überlegen, was bedeutet das dann für uns? Und das führt auch zu verblüffenden Ergebnissen. Also zunächst mal, der Paulus betont, es gibt eine natürliche Ordnung. Finden wir in 1. Mose 1, 27 schon, Gott schuf den Mensch als Mann und Frau. So sind wir geplant. Und wir können so viel reden und philosophieren und tun, wie wir wollen, so sind wir geplant. Und wenn wir das nicht mehr sein wollen, dann macht uns das einfach verwirrt. Und wer sieht das? Jeder will was anders sein. Und niemand weiß mehr, wer er eigentlich ist. Also die Trennung von Gott verändert unser Menschsein. Und wenn wir uns mal in der Welt umgucken mit wachen Augen, dann können wir sehen, dass Menschen körperlich und oder psychisch verändert sein können. Also es gibt Menschen, die sehen als das erstrebenswerte Geschlecht wirklich andere ihres Geschlechts. Die sind psychisch schon so verändert, dass sie nichts anderes mehr sehen können. Und es gibt auch, dass es körperlich so ist. Also Menschen, die nicht mehr eindeutig Mann oder Frau sind, wo auch die Hormone durcheinander geraten sind. All das gibt's. Also diese Entwicklung weg von der natürlichen Ordnung Gottes seit dem Sündenfall ist so weit, dass niemand mehr richtig erkennen kann, was Sache ist. Und deshalb ist es eben so, Homosexualität widerfährt Menschen wie zum Beispiel die Präposition zu Diabetes oder zum Magenkarzinom. Das ist nicht ohne eigenes Zutun, aber das Entscheidende ist, dafür kann ich nichts. Also, dass ich Diabetes gekriegt habe, das kann man ja wahrscheinlich nicht genau rausfinden, warum das so war, aber ich habe daran mitgewirkt, ich habe zu viel gefressen, um gut Deutsch. Versteht ihr? Oder dass einer ein Magenkarzinom kriegt, hat was auch mit unseren Genen zu tun, aber auch mit dem Rauchen. Es ist nicht klar, wo das alles herkommt. Und es ist rätselhaft, warum der eine es kriegt und der andere es nicht kriegt. Und wenn wir um Diabetiker beten, dann gibt es Diabetiker, die gesund werden, es gibt Leute, die krank bleiben. Und so ist es auch bei der Homosexualität. Das ist eine Prägung, wie andere Prägungen auch. Mehr nicht und auch nicht weniger. Aber, auch das müssen wir festhalten, homosexuelle Prägung ist die Folge des Sündenfalls. Aber es ist nicht in jedem Fall Folge persönlicher Sünde. Also jemand kann auch so geprägt sein, der nichts dafür kann. Der ist einfach so. Und das ist halt so. Es ist schrecklich, aber es ist so. An dieser Stelle spätestens kommt von manchen Frommen, hoffentlich von uns nicht, das Ja-Aber. Aber im Alten Testament steht da, und jetzt lese ich es mal vor, und wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, dann haben beide ein Gräuel verübt, sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Und von solchen Vorstellungen her kommt diese Wut, dies fast Hass, diese gegen Menschen, die homosexuell geprägt sind. Was wir aus dieser alttestamentlichen Stelle bestimmt lernen können, Gott ist gegen Homosexualität und er hat es nie gewollt. Aber er hat auch nicht gewollt, dass wir Diabetes und ein Magenkarzinom kriegen. Das ist für ihn genauso ein Gräuel. Wie ist das jetzt nur zu verstehen? Ich will mal eine andere Stelle vorlesen, die uns eigentlich auch erschrecken sollte. Da heißt es, auch im, das steht im 5. Mose, dieser unser Sohn, sagen Eltern zu den Ältesten der Gemeinde, ist störrig und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Stimme, er ist ein Schlemmer und Säufer. Darum sollen ihn die Leute in dieser Stadt steinigen, dass er stirbt. Wer von uns glaubt, dass wir sowas tun sollten? Hand hoch. Niemand. Aber wenn das eine nicht mehr gilt, wieso sollte das andere, dass man, alle Homosexuellen irgendwie bedrängen, bestrafen, ausrotten soll, wieso sollte das noch gelten? Warum das so ist, warum so diese harten gesetzlichen Regeln da überhaupt stehen und warum die für uns nicht Maßstab sind, das erklärt Paulus im Römerbrief. Dafür ist er da. Das dauert ein paar, wahrscheinlich dieses ganze Jahr, bis wir das hoffentlich verstanden haben. Aber grundsätzlich sehen wir, an anderer Stelle Regeln haben wir da auch keine Probleme. Also homosexuelle Prägung ist etwas wie jede andere Prägung, die uns über uns gekommen ist durch den Sündenfall. Wir werden krank, wir werden sterblich und wir werden auch in unserer Identität als Mann oder Frau unsicher oder gar durcheinander. Also, homosexuelle Prägung ist kein sündhaftes Verhalten. Aber das bedeutet auch, praktizierte Homosexualität sollten wir wie andere Sünde, auch die sexuelle, einfach behandeln. Es unterscheidet sich nicht von aller anderen Sünde. Homosexuelle Sünder sind Sünder wie alle anderen auch. Wir sind auf der gleichen Stufe. Nicht mehr und nicht wenig. Auch wenn dir das fremd und mir das fremd ist, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber das heißt ja nichts. Das heißt nur, dass ich ein anderer Sünder bin. Andere Sünden kann ich mir ja gut vorstellen. Und wir alle, allen geht's und so. Wir können uns irgendwelche Sünden ziemlich gut vorstellen, die sind uns stinknormal. Aber Homosexualität ist vielen von uns fremd. Und grundsätzlich muss man sagen, zur sexuellen Sünde, das ist Missbrauch dieser Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat. Und darüber müssen wir jetzt mal nachdenken. Warum eigentlich Sexualität? Die gute Nachricht, das war Gottes Idee, das hat nicht der Teufel erfunden. Man soll es nicht glauben, aber es ist wirklich so. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, aber nirgendwo in der Bibel steht auch genau drin, was richtig und was falsch ist. Da kann ich nur mit Nein antworten. Natürlich steht das nicht drin. Es gibt keine Liste, wo steht, das darfst du und das darfst du nicht. In der Bibel gibt es nur zwei Arten von Sexualität. Das eine ist sexuelle Sünde, Missbrauch der Sexualität. Im Griechischen heißt das Porneia, das kommt von Pernemi, kaufen, verkaufen. Das heißt, die Sexualität egoistisch benutzen, mehr bedeutet das nicht. Oder aber eheliche Sexualität meint Gemeinschaft eines Mannes und einer Frau auf Dauer. Das ist legitime oder das kann legitime Sexualität sein. Es ist es ja auch nicht immer. Auch da gibt es Missbrauch der Sexualität in der Ehe. Aber das ist der Rahmen, in dem es überhaupt nur möglich ist, in einer Lebensbeziehung. So hat Gott das einmal ursprünglich gewollt. Ich behaupte das jetzt nur mal, wer da noch genauer drüber, da können wir uns gerne unterhalten. Woher weiß ich das? Zunächst einmal müssen wir uns bewusst machen, diese Welt, die wir sehen, einschließlich unserer Sexualität und einschließlich unserer sonstigen Fähigkeiten, ist nicht diese Welt, die Gott geschaffen hat, sondern ist die Welt, die durch den Sündenfall so geworden ist. Und bei in der Sexualität bedeutet das, dass es eine Lebensbeziehung zwischen Mann und Frau auf Dauer ja nicht mehr gibt. Sie ist durch den leiblichen Tod begrenzt. Wenn einer von uns, meine Frau oder ich, sterben, dann ist die Ehe zu Ende. Oder aber, wenn einer von uns beiden kein Christ mehr wäre. Paulus sagt ja, wenn einer, der sich Bruder nennt, nicht Bruder ist, dann soll der andere noch nicht mal mehr mit ihm essen. Also ist auch dann die Ehe zu Ende. Also das, was ursprünglich Gott gedacht hat, auf Dauer etwas, das funktioniert nicht mehr. Sondern wir haben nur noch ein Abglanzstechen und das ist fast nicht zu verstehen. Ich lese mit Christine im Augenblick gerade ein Buch, hat mein Sohnemann mir geschenkt. Das heißt, warum hat Gott die Viren geschaffen? Ist faszinierend. Und die Familie meines Sohnes, Entschuldigung, ja, natürlich. Und das ist etwas Faszinierendes. Denn Viren machen uns krank. Wir erleben das in der Corona. Aber ohne Viren könnte man auch nicht leben. Gott hat die Schöpfung als unendlich kompliziert ineinander verzahntes Gesamtkunstwerk geschaffen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kannst du bestenfalls eine Ahnung davon haben. Und das ist durch den Sündenfall völlig auseinandergefallen. Wenn wir uns da mal mit beschäftigen, dann wird uns das mal deutlich, wie sehr alles in der Welt, alles mit allem zu tun hat, alles ineinander greift. Und trotzdem gilt in dieser Welt ja nicht nur Schönheit und Liebe, sondern einfach fressen und gefressen werden. Also beides. Schönheit und Liebe und fressen und gefressen werden. Und dieses Fressen und gefressen werden, das ist das Prinzip, das durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist. Wie hat Gott sich's wahrscheinlich, kann man ja nur indirekt erschließen, ursprünglich mal mit der Sexualität gedacht? Ganz einfach. Es ist nicht schwer zu begreifen, wenn man sich's mal anguckt. Also, zunächst einmal stellt uns die Bibel Gott als eine Einheit, als völlige Einheit von drei Personen vor. Kann man nur akzeptieren, kann man nicht verstehen. Und dann behauptet die Bibel, und wenn wir das mal als wahrnehmen, dann gibt das Ganze auch einen Sinn, der Mensch ist Abbild Gottes. Gott hat also gesagt, ich möchte ein Wesen schaffen, das zwar von mir unterschieden ist, aber das ungefähr so funktioniert wie ich. Und er hat sich vorgestellt, aha, ich bin drei Personen, also schaffe ich ein Wesen, das als Einheit von zwei Personen funktioniert. Nur gibt es etwas, was den Mensch von Gott grundsätzlich unterscheidet, nämlich der Mensch hat einen Körper, Gott hat den nicht. Also hat Gott eine Möglichkeit geschaffen, wie zwei Menschen eine körperliche Einheit werden können. Und dafür hat er die Sexualität geschaffen. So einfach sind die Dinge. Denn ganz am Anfang der Bibel im 1. Mose steht schon, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und die beiden, nämlich Mann und Frau, werden ein Fleisch werden, werden zu einer auch körperlichen Einheit. Und dafür dient die Sexualität. Die ist also nicht nur dazu geschaffen, dass wir unseren Spaß miteinander haben, das auch, aber dass wir zu einer körperlichen Einheit werden. Und immer dann, wenn diese körperliche Einheit bestanden hat und getrennt wird, dann geht bei uns was kaputt. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Aber das ist kaputt. Da kommen wir nicht mehr hin. Trotzdem, wir müssen uns noch deutlich machen, unsere Sexualität ist ja noch vorhanden. Aber sie ist eine menschliche Möglichkeit geworden, wie alle anderen auch. Das beste Beispiel war das, was Benny uns nahegebracht hat, ist Geld. Ich bin kein besonders geistlicher Mensch, wenn ich arm bin. Und wenn ich reich bin, bin ich auch kein besonders geistlicher Mensch, sondern ich habe nur viel Geld. Beides sind Möglichkeiten, die ich im Sinne Gottes nutzen kann. Und so ist es auch mit unserer Sexualität. Das ist eine Möglichkeit, die Gott mir gegeben hat. Wofür? Zum Guten oder zum Bösen? Um Liebe damit auszudrücken oder um jetzt den eigenen Vorteil zu suchen? Das heißt, wir sind und wir bleiben für unsere Sexualität verantwortlich. Wir müssen überlegen, wie hat Gott es sich ursprünglich gedacht und worauf müssen wir hinstreben? Wir kriegen das nie völlig hin, ist schon klar. Das ist auch nicht das Problem. Aber wir müssen verantwortlich damit umgehen. Und dazu kommt noch, dass wir eine starke körperliche Notwendigkeit der Sexualität verspüren können. Also wir können, gerade wenn wir jünger noch sind, wir sind triebgesteuert. Und dieser Trieb geht leider im Alter nicht ganz weg. Das macht uns Probleme, das macht uns Nöte. Und deshalb, wenn wir den Paulus im Korintherbrief mal sehen, sagt er, wenn du ohne das auskommst, bist du besser dran. Recht hat er. Aber es ist hier nicht bei allen Menschen so. Denn es ist ja so, Gott hat uns Erlösung geschenkt. Wir müssen nicht triebgesteuert mehr bleiben. Der Paulus wird uns im Korintherbrief dann erklären, dass es Alternativen gibt, nämlich Ehe und Ehelosigkeit. Und was Paulus mit Ehelosigkeit meint, ist, dass meine Sexualität so weit zur Ruhe gekommen ist, dass ich die nicht mehr brauche. Wenn das nicht so ist, und warum das beim einen so ist und beim anderen so, wer weiß es. Gott wird uns es mal erklären. Beides ist, nennt Paulus Charisma, Geschenk der Gnade. Wir müssen uns wirklich deutlich machen, dass all das, was wir über Sexualität empfinden oder so, dass das etwas ist, mit dem wir so gut es eben geht, ich sage das mal so, und so gut, wie Gott uns begabt hat, vernünftig damit umgehen. Wenn wir das tun, dann werden wir glaubwürdig. Und wenn wir so reagieren wie die Frommen meistens, dass sie nämlich Homosexuelle verteufeln, dann ist es so ein Geschrei, haltet den Dieb. Denn es ist eine Art von Sünde, die uns fremd ist und über die schimpfen wir dann. Wie ist es so geworden? Ganz einfach. Das, was wir so als Christentum hier in Mitteleuropa und in Deutschland so bezeichnen, ist ja kein Christentum. Das ist bestenfalls eine christliche Kultur. Und die vermischt Altes und Neues Testament. Im Alten Testament, und das werden wir noch näher kennenlernen, da war es dann so gewesen, dass das Härte, dass Gesetzlichkeit galt. Im Neuen ist etwas ganz was anderes, da gilt die Gnade. Das müssen wir noch kennenlernen. Aber andersrum, jetzt, weil wir denken, ach, die armen Homosexuellen, wir müssen uns klar werden, wenn wir gleichgeschlechtliche Paare segnen, dann täuschen wir denen vor, was nicht wahr ist. Denn das ist nicht das Wort, was unter Gottes Segen stellt. Auch wenn es menschlich verständlich ist. Und auch wenn die nicht schlimmer sind wie wir, manchmal vielleicht sogar sich mehr bemühen wie wir, wir dürfen so Menschen, die versuchen, eine Partnerschaft zu leben als Gleichgeschlechte, wir dürfen ihnen nicht unterstellen, dass sie was Böses wollen. Wir können ihnen nur unterstellen, wie uns allen, dass sie unter dem Sündenfall leben und dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Gut, wie also sollen wir uns Homosexuellen gegenüber verhalten? Wie wir uns immer verhalten. Ich lese uns das mal vor. Ich weiß nicht, das steht in der Bibel, aber wir lesen es nicht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und weiter sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also nett sein, freundlich sein, das ist das, was Christen ausmachen soll. Nicht über die Sünden anderer Leute schimpfen. Ach so, Entschuldigung. Also Galater 5,22 und Matthäus 5,44. Sieht man das Blaue nicht gut? Da muss ich mal eine andere Farbe suchen.
Ich sehe das gar nicht.
Gut. Also Galater 5,22. Das ist, das beschreibt, wie wir Menschen, wie wir Christen drauf sein sollen. Freundlich. Und wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und ein Homosexueller ist nicht mein Feind. Und wenn ich selbst den, der mir Böses will, lieben soll, dann jemand, der an anderer Stelle seine Schwierigkeiten mit dem Sündenfall, umso mehr. Wir stehen auf der gleichen Stufe. Das, was wir Christen, Menschen, die anders sind, wie wir angetan haben in den letzten Jahrhunderten, das ist entsetzlich. Wir haben durch unser Verhalten Gott in Verruf gebracht. Das ist ernst. Und das muss uns neu deutlich werden. Also, wenn wir den Römerbrief, das erste Kapitel zusammenfassen, dann wird uns deutlich, wir Menschen sind alle schuldig. Und wir alle haben Probleme mit den Folgen des Sündenfalls. Ich weiß, dass die Menschen in dieser Welt es nicht mehr glauben. Aber wir können es erkennen. Und wir müssen einfach gelassen darauf bestehen. Nicht, dass wir kreischen immer, haltet den Dieb, als ob die anderen nur Sünder wären, sondern wir Menschen sind Sünder und wir brauchen die Rettung. Und der Römerbrief ist dafür da, uns zu erklären, wie wir gerettet worden sind. Gerettet worden sind wir. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt in den Himmel kommen. Das kommen wir, weil Jesus für uns gestorben ist. Aber den Menschen zu erklären, wie das funktioniert, denen, die es eben nicht verstehen, das ist unsere Aufgabe. Stellt euch mal vor, die Ewigkeit ist ziemlich lang und die ganze Ewigkeit werden wir denken, hätte ich es den Leuten doch besser erklärt. Und das ist unsere Aufgabe. Also lest euch das zu Hause nochmal durch, macht euch eure Gedanken drin und im Laufe des Jahres wird uns langsam dämmern, wie Gott uns rettet und wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Amen.